Ich freue mich sehr und es klingt ein bisschen kitschig, aber eigentlich auch total schön, mit der Königin von Versailles zu sprechen. Hallo, Jessica.
Hallo, freue mich auch sehr.
Wie klingt das noch für dich so? Sagen das viele zu dir oder ist das immer noch was Besonderes? Die Königin von Versailles.
Ich habe es das erste Mal gehört. Gelesen habe ich schon öfter, aber gehört habe ich noch nie.
Und wie klingt?
Klingt schön. Klingt sehr schön, ja.
War
Aber
das der schönste Spot, wo du jemals einen Wettbewerb hattest?
definitiv. Und ich weiß auch nicht, ob das jemals zu toppen ist.
Ich habe mir eben unter der Dusche überlegt, was ein schöner Spot gibt es denn eigentlich in L.A.? Vielleicht vor diesen Hollywood-Buchstaben. Ich weiß es nicht, aber ist, glaube ich, nicht so, weiß ich nicht, so emotional, oder?
Es wird auch nicht direkt in LA ausgetragen werden, sondern in San Diego. Das heißt, bestimmt geben sie sich da auch wahnsinnig viel Mühe, aber ich fürchte, dass das nicht mehr zu toppen ist, was wir da schon erleben durften. Das war unfassbar.
Erstmal noch, ich war unfreundlich, ich glaube, das darf man aber noch. Wir müssen ja noch gratulieren zu deinen Olympiasiegen, das dürfen wir nicht vergessen. Dafür ist,
Danke.
glaube ich, nie zu spät, oder?
Nein, es ist auch, glaube ich, noch gar nicht richtig angekommen. Es
Ja.
dauert schon, bis man sowas verarbeitet hat. Und irgendwie ist auch schön, dass es noch gar nicht so da ist, weil im Moment kämpfe ich mich noch in meinen Alltag zurück.
Kommen wir gleich noch zu.
Ja.
Besteht denn die Gefahr, wenn man so einen geilen Spot hat, dass man da auch mal abgelenkt wird, dass man zu sehr drüber nachdenkt, boah, wie schön ist das ja eigentlich alles, dass die Konzentration für den Sport weggeht?
Nein. Ist nicht gefährlich. Da ist man so im Tunnel, dass man es, wenn dann, erst am Schluss wahrnimmt. Also klar, in dem ersten Training, das ich dort hatte und ich dann nur im Schritt mit der Lehrer rumgeritten bin, da war es wahnsinnig emotional und ich habe das richtig so aufgesaugt, da diese Atmosphäre. Und ehrlich gesagt, auch der Lehrer, die ist dann stehen geblieben und hat wirklich ihren Blick über diesen Schlosspark da schweifen lassen und wollte gar nicht mehr weitergehen. Also ich habe sie dann mal kurz so aufgefordert, ja, geh mal weiter, und sie so, nee. Und dann sind wir da mindestens 5 Minuten einfach nur gestanden und haben gemeinsam geschaut. Und das war einer der schönsten Momente, ehrlich gesagt, in meinem Paris-Tagebuch, weil das einfach so ein erhebender Blick war. Ein ganz tolles Gefühl.
Du hast gerade gesagt, man muss auch wieder in den Alltag zurückfinden. Hattest du überhaupt die Möglichkeit, so lange ist es noch nicht her, aber auch schon fast 3 Monate, mal so abends ganz gemütlich auf dem Sofa zu sitzen, ein Glas Wein zu trinken und das alles mal so Revue passieren zu lassen?
Es ist schon schlimm, dass ich drüber nachdenken muss. Es gab diese Momente, ja, aber es gab auch Abende. Aber ich trinke keinen Wein mehr. Das habe ich mir irgendwie abgewöhnt durch die Kinder, durch das
Glas
Stillen.
Milch, Wasser,
Milch trinke ich auch nicht.
Bierchen, weiß ich nicht, was wir
Ein
trinken.
Tee, doch ein Tee, und das ist so ein Ritual von meinem Mann und mir. Abends, wenn die Kinder schlafen und ich am besten noch im Stall gewesen bin, dass wir zwei zusammen noch einen Tee trinken. Und da sprechen wir natürlich auch über Olympia, aber es ist tatsächlich auch schon wieder so weit weg, obwohl es noch gar nicht lang her ist. Aber es passiert einfach so viel im Leben und da hat so eine Dynamik danach nochmal ihren Lauf genommen durch diese ganzen zusätzlichen Termine, die ich hatte, dass wir zum Glück sehr viel Gesprächsstoff haben. Der geht uns definitiv nie aus. Aber so richtig dieses nochmal Revue passieren lassen ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ich das noch sehr oft tue in meinem Leben. Und da helfen natürlich auch Fotos und Videos, dass man sich die anschaut und einfach nochmal in dieses Gefühl reingeht, wie sich es eigentlich angefühlt hat, das zu erleben.
Ist
Aber
das?
es war nicht alles nur schön, es war auch einfach sehr anstrengend.
Ja, definitiv. Aber ist das auch ein Fluch eines Leistungssportlers, dass, wenn man auch Erfolg hat, wie du sagst, kommt erstmal on top noch mehr Termine, die man wahrnehmen muss. Aber die nächsten Wettbewerbe stehen ja auch schon wieder vor der Tür. Man hat ja gar nicht die Zeit zu sagen, ich mache jetzt mal 2 Wochen nur was für mich.
Ja und nein. Also ich habe das erste Mal in meiner hoch erfolgreichen Sportkarriere mir so ein bisschen eine Timeout genommen jetzt, weil ich immer dachte, ich möchte und muss das nächste Grand Prix-Pferd gleich ready haben. Das heißt, dass ich einen fließenden Übergang habe, wenn ich auch der Lehrer aus dem Sport verabschiede. Und diesen Druck habe ich mir schon Anfang des Jahres genommen und habe gesagt, nee, es fühlt sich eigentlich gerade gut an, einfach mal das bewusst nicht zu tun. Ich würde es jetzt nicht Sabbatical nennen, weil ich trainiere weiter. Aber ich bin einmal jetzt aus diesem Hamsterrad des Leistungssports ausgestiegen und genieße gerade dieses Gefühl von Freiheit und ich spüre auch gerade gar keinen Druck. Ich freue mich richtig. Also ich habe wieder große Ziele. Also für 2025 lasse ich es total offen. Aber erst zu 2026 habe ich mir wieder große Ziele gesteckt mit der Weltmeisterschaft in Aachen im eigenen Land. Und dann natürlich geht der Blick dann auch schon wieder nach LA. Aber jetzt so die nächsten Monate habe ich noch gar nichts fixiert und es fühlt sich so gut an. Also es fühlt sich so frei an und ich bin so froh, dass ich mir das rausnehmen darf, dass ich auch einfach mal sage, nee, ich muss da jetzt auch mal raus und die anderen Facetten meines Seins ein bisschen mehr leben. Also das ist nicht so, dass ich das Mama-Sein nicht voll gelebt habe, das lebe ich immer, das fordern meine Kinder auch ein, aber ich bin ja auch mehr als nur diese Performerin und ich genieße einfach diese Pferde, auch dieses Daheimsein, um das ich gerade sehr kämpfe, dass es wieder mehr ist und genieße jetzt einfach das, dass ich das machen kann, ohne an höher, schneller weiterzudenken. Und das ist gerade eine ganz spannende Phase in meinem Leben, weil ich die letzten 10, 12 Jahre nicht mehr hatte.
Aber es ist nicht dieses berühmte olympische Loch in die Füße gefallen, weil sie über Monate auf dieses Ziel, auf diesen Traum gearbeitet haben, das erlebt haben und dann auf einmal so runterstürzen.
Das hatte ich nach Tokio. Das war brutal. Also da habe ich gar keine Emotionen mehr fühlen können. Also weder die positiven noch die negativen. Ich war so leer auf körperlicher und emotionaler Ebene, dass ich gar nichts mehr gespürt habe. Also das war brutal. Obwohl ich kurz danach noch die Europameisterschaft hatte. Das heißt, das hat mich da schnell wieder rausgezogen. Aber das Gefühl war unglaublich komisch und auch schlecht. Und dadurch, dass es mir schon mal passiert ist, glaube ich, bin ich damit sehr, sehr, sehr viel bewusster jetzt umgegangen. Und ich war voll vorbereitet und habe diese ganzen Termine total gestreckt. Also ich bin jetzt noch dabei, diese Termine wahrzunehmen und habe aber das nicht so auf mich einbrechen lassen wie nach Tokio, sondern ich habe mir bewusst diese Räume geschaffen, dass ich eben aufpassen kann auf mich, dass es mich nicht sowohl auf körperlicher als auch auf emotionaler Ebene so total zusammenhaut.
Wie schnell kam das nach Tokio? Relativ schnell nach dem Wettbewerb oder hat das ein paar Wochen gedauert?
Sehr schnell, dieses körperliche Knockout, also eine Woche später. Und auf der emotionalen Ebene es war krass, da kamen noch ein paar andere Sachen dazu, auch ein Schwangerschaftsabbruch und so. Da habe ich mich dann, das war Oktober, Tokio war Ende Juli, da hatte ich so eine Phase, wo man sich plötzlich, hat man das Größte erreicht in seinem Leben und hat so ein Nutzlosigkeitsgefühl. Also man hat, das kann man nicht glauben. Also man kann das nicht glauben und das wirkt auch immer nach außen alles so krass und diese Olympiasiegerin und so. Und das selber spürt man das gar nicht, weil man irgendwie nur versucht, alles wieder zu regeln in seinem Leben und in diesen Rhythmus wieder reinzukommen. Das ist mir viel besser gelungen und ich kann das wirklich jetzt ganz bewusst erleben. Und wenn ich mal eine total erschöpfte Phase habe, dann kann ich das viel besser annehmen. Also ich pushe mich gerade nicht die ganze Zeit so weiter. Und das war, glaube ich, das, was mich nach Tokio so umgehauen hat. Dieses danach medial weiter zu performen und das alles machen zu müssen, das war ein krasseres Hamsterrad als Olympia selber gefühlt. Aber das ist toll für mich jetzt, dass ich das nochmal üben darf, dass ich es besser mache.
Wenn du so redest, eigentlich auch schon mehr als ein Burnout, ne?
Damals, ja, das hat sich schon so angefühlt. Es war keine Depression, aber ich habe nachempfinden können, wie sich das anfühlen muss. Also für Depression war es zu kurz auch, aber ich habe das Gefühl und dachte mir, ja, so könnte ich depressiv sein anfühlen, ja.
Schlimm. Arbeitest du dann mit einem Psychologen zusammen oder machst du das mit deiner wunderbaren Familie dann zusammen, mit deinen Freunden?
Ich habe zum Glück sehr, sehr coole Coaches. Die sind zwar keine ausgebildeten Psychologen, aber haben sehr viel Lebenserfahrung und mit denen arbeite ich, mit dem einen, mit dem Holger, arbeite ich schon seit 13 Jahren und dem, also Holger Fischer, und mit Felix Gottwald seit 2016. Das ist der also ich glaube, der erfolgreichste österreichische Olympionik in der nordischen Kombination. Und das tut natürlich voll gut, weil der kann es beispielsweise auch total nachempfinden. Der weiß, wie sich das anfühlt. Und der hat mir da auch, glaube ich, sehr, sehr viel geholfen. Also nicht glaube ich, sondern weiß ich. Aber es ist schon dieses Nettsein mit sich selber, was das Wichtigste ist. Also nachsichtig sein mit sich selber, weil wir Leistungssportler sind ja sehr gut darin, uns zu pushen. Aber dann auch einfach mal liebevoll mit sich selbst zu sein und zu sagen, hey, es ist auch okay, dass dir jetzt so geht. Und auch das annehmen. Also wir müssen ja, wenn wir mentale Höchstleistung bringen, auch akzeptieren, dass wir Angst haben. Das geht sich nicht aus, dass man dann sagt, geh weg da, nee, ich habe keine Angst. Also das funktioniert nicht. Die Angst kommt mit voller Wucht zurück. Und das lernen wir ja auf dem Weg zu diesen mentalen Herausforderungen. Und da ist Olympia, glaube ich, mit nichts anderem vergleichbar, muss ich echt sagen. Also den Druck, den ich jetzt in Paris gespürt habe, sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gespürt. Da war Tokio ein Spaziergang dagegen, weil ich da auch das erste Mal war und die Menschen das nicht so erwartet haben beim ersten Olympia-Auftritt. Aber dann danach 3 Jahre mit dem Pferd umgeschlagen zu sein und dann da wieder auftauchen, war komplett andere Liga. Und da ist es schon sehr wichtig, und das habe ich jetzt die letzten Jahre zum Glück gelernt, just in time, auch nett zu mir selber zu sein.
Was mich da, wenn ich dir zuhöre, da beschäftigt, und andere Sportler, die vielleicht einen Sportgegenstand haben, eine Diskusscheibe, ein Speer, ein Bob, keine Ahnung, die spüren das ja nicht, aber du hast ja ein Pferd, das ist auch ein Lebewesen. Hat das irgendwie gespürt in der Zeit, wo es dir schlecht ging, dass es dir nicht gut ging? Oder du musst ja mit deinem Pferd ja weiterarbeiten oder hast du es dann auch mal beiseite stehen lassen?
Es ist eine super wichtige Frage, weil die Pferde spiegeln uns. Und das war ganz wichtig auch damals, als es mir nicht gut ging, dass ich dann auch reiterlich nichts gefordert habe. Das ist mir gelungen, obwohl es mir schlecht ging. Ich bin eigentlich ausgeritten. Ich habe es wirklich sein lassen und habe die Zügel auf den Hals gelegt und habe aber ehrlich gesagt da am meisten Kraft getankt. Also dass ich einfach sage, ich genieße die Pferde. Die Pferde waren mit Therapeuten für mich, weil ich einfach immer glücklich bin, wenn ich im Stall sein darf. Also damit, da sauge ich mich so voll mit Energie, weil das einfach so wunderbare Geschöpfe sind, die einfach so rein sind wie Kinder. Also die sind ja so unvoreingenommen und so offenherzig und so liebenswürdig. Und wenn man dann aber auch checkt, wenn es einem gerade nicht so gut geht, was das für ein Privileg ist, das tun zu dürfen, mit diesen Tieren dann auch Zeit verbringen zu dürfen, dann ist es ein riesen Energieschub. Und deswegen war ich da auch nicht lange in dem Loch drin, glaube ich. Also da haben die Pferde mir auf jeden Fall sehr geholfen.
Wie ist es denn dann eigentlich umgekehrt? Du bist Leistungssportlerin, du brauchst dieses Training, um dann beim Wettbewerb zu performen. Du gehst in den Stall und du merkst, dass dein Pferd keinen guten Tag hat, keinen Bock hat. Das merkt man ja vielleicht auch, spürt man. Sagst du dann auch, nee, heute mal nicht? Oder sagst du, nee, wir müssen ja, weil die Wettbewerbe stehen vor der Tür?
Beides ist irgendwie wichtig. Aber das Coole ist, also klar, wenn mein Pferd kann ja auch mal eine Erkältung haben oder einfach nicht fit sein, dann bringt es gar nichts zu trainieren. Das ist wie bei uns Menschen. Da machen wir es eher kaputt, als dass wir es besser machen. Aber grundsätzlich habe ich so einen coolen Rhythmus gefunden für jedes Pferd, glaube ich, wo wir auch so Regenerationsphasen einplanen, Konditionsphasen, wo wir überhaupt kein Techniktraining machen und Techniktraining. Und ich versuche das sehr variabel und abwechslungsreich zu gestalten, dass die Pferde halt auch wirklich Bock drauf haben. Also ich will diesen Weg auch gar nicht gehen, wenn die Pferde das nicht wollen. Und das ist ja das Schöne, das ist für manchen Laien vielleicht schwer zu glauben, aber man kann die Pferde wirklich für dieses gemeinsame Tun begeistern. Und dann ist es auch so, wenn man da einreitet, weiß man, also weiß ich, dass mein Pferd jetzt alles dafür gibt, dass es cool wird. Und es geht nur, wenn man über so viele Jahre so eine Partnerschaft aufbaut, das Pferd einfach auch die Zeit bekommen hat, die Kraft zu haben, dass ihm das alles leicht fällt. Dass es dann am Ende wirklich so ein Tanz sein kann, weil alles verstanden ist und alles im Körper auch umsetzbar ist, dass es so leicht ist. Und es dauert viele Jahre und es ist auch schwer und anstrengend, weil es gibt viele Momente, wo die Pferde uns nicht verstehen. Und da ist es total wichtig, ganz geduldig zu sein und den Fehler halt immer bei sich selbst zu suchen Also das ist ein riesen Lerngeschenk fürs Leben, dass man immer wieder von innen nach außen projiziert und nicht von außen nach innen, dass man weiß, dass das alles in einem selbst liegt. Und wenn sie uns nicht verstehen, dann sind wir zu blöd, es ihnen zu erklären. Und da gibt's schon ein paar, ja, nicht schlaflose Nächte, aber Tage und Nächte, wo man sich wirklich den Kopf zerbricht, wie man es dem Pferd leichter machen kann und es besser erklären kann. Aber sie geben alles zurück, wenn man sich diese Zeit nimmt und diese Ruhe bewahrt und eben auch lernt, den Pferden zuzuhören. Das konnte ich früher ja auch nicht so gut wie heute. Also man hat ja immer so ein Ziel vor Augen und dann wird es trainiert. Aber über die Zeit habe ich gelernt, dass es train smart, not hard. Also das ist so ein bisschen mein Motto. Und das hat ganz viel mit Zuhören und Reinfühlen zu tun. Und da bin ich auf einem guten Weg. Also dieser Weg endet nicht und ich bin bestimmt in 2-3 Jahren noch mal weiter, als ich heute bin. Aber es macht mir sehr viel Spaß, die Pferde eben auch als meine Coaches zu sehen, weil sie mich so spiegeln in dem, wie ich bin. Und es ist wirklich so, ich bin ein sehr positiver und fröhlicher Mensch. Das habe ich auch gelernt und geübt. Das ist vielleicht ist es angeboren, ja, die Kinder sind's. Aber wir verlernen es ja auch oft im Leben und das kann man aber zurücklernen, habe ich gelernt. Und die Pferde spiegeln auch diese Energie dann. Also wenn wir euphorisch mit den Pferden sind, dann sind die auch schnell euphorisch mit uns. Und dann ist es eigentlich zu 99,9% ein cooles Training mit denen. Also das macht schon Spaß.
Wie geht's denn, der Lehrer? Ist ja eigentlich auch die Karriere ist zu Ende.
Der geht super, zum Glück. Die genießt ihr Leben genauso wie vorher und ich habe am Trainingsplan noch nicht viel geändert, weil ich will sie natürlich fit halten.
Die Frage ist dann, man redet bei Hochleistungssportlern immer von Abtrainieren, wenn die Karriere beenden, muss man das beim Pferd auch tun?
Ja und nein. Also die Pferde sagen uns dann auch, wie viel Training sie noch mögen und brauchen. Der Lehrer ist ehrlich gesagt am Peak ihrer Karriere. Das war auch nicht unbedingt eine leichte Entscheidung, weil sie hätte theoretisch auch noch einfach weitermachen können. Aber es hat sich richtig angefühlt. Also ich bereue die Entscheidung auch nicht. Und jetzt ist es einfach für sie wichtig, dass ihr Leben auch so weitergeht wie vorher, weil da war sie ja glücklich und gesund. Und das ist jetzt auch mein Ziel, dass ich das die nächsten Jahre, am liebsten mehr als 10 Jahre so weiter behalte, dass sie noch so lang wie möglich gesund sein kann. Und das ist ja auch das Ziel der Dressur, die Pferde schöner machen und gesund erhalten. Und das kann ich, indem ich sie eigentlich so weiter trainiere wie bisher. Vielleicht sind es noch mehr Ausritte. Vielleicht sind es noch mehr oder noch weniger Techniktraining natürlich. Jetzt geht es einfach nur um Gymnastizieren, locker, Rennbahn, Kraft. Aber wir haben ja auch zum Glück noch ein paar Freudenauftritte geplant. So habe ich es genannt. Ich wollte es nicht Abschiedstournee nennen. Und da will ich natürlich auch, dass sie gut aussieht und dass wir... dass uns das da weiterhin so leicht fällt und Spaß macht.
Jetzt sind wir wieder beim Thema Druck. Dann weiß man, dass du alles gewonnen hast. Wenn wir das jetzt alles aufzählen, dann brauchen wir 3 Stunden. Das wollen wir ja nicht. und dann heißt es, der nächste Wettbewerb, ja, da ist die Jessica, die gewinnt ja sowieso. Aber deine kongeniale Partnerin ist ja nicht mehr dabei. Ist ja dann auch ungerecht oder bist du schon wieder so weit mit dem anderen Pferd, dass du sagst, die Lücke wird relativ schnell geschlossen?
Ich fange wieder bei Null an. Also ich werde in der Weltrangliste jetzt gerade schon durchgereicht und fange mit 0 Weltranglistenpunkten wieder an. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, das ist okay. Es fühlt sich gut an und ich bin ready mit dem nächsten Pferd, wenn ich ready bin. Ich fühle aber, dass es richtig gut wird.
Aber bist du als Sportlerin nicht auch wieder jetzt hungrig geworden durch deine Erfolge, auch wieder Medaillen und Pokale zu gewinnen?
Ja, ich bin wieder hungrig. Ja, das ist verrückt. Aber ich bin entspannt hungrig. Also ich bin nicht gierig. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied. Ich traue es mir zu, dass ich es mit anderen Pferden noch schaffen kann. Und sehe aber gerade eine Lässigkeit, also ich spüre diese Lässigkeit in mir, dass ich das nochmal machen darf. Das ist ja irgendwie alles ein Add-on. Also, und trotzdem bin ich zum Glück hungrig genug, weil wenn ich nicht hungrig wäre, dann würde ich auch nicht gut trainieren. Also wenn ich nicht Lust hätte, nochmal da ganz vorne mitzumischen, dann wäre alles nur laissez-faire und dann wäre ich ja nicht diszipliniert und dann würde ich ja nur noch durch den Wald galoppieren, was auch Spaß macht, aber dann bin ich keine Profisportlerin mehr. Und das ist, glaube ich, schon gut, diese Kombi, hungrig zu sein, ohne gierig zu sein.
Ist der Vorteil bei deiner Sportart, dass du tatsächlich auch mal 2, 3, 4 Jahre auch mal ja mit nicht so großen Erfolgen leben kannst, weil du den Sport auch in 10, 15, 20 Jahren ausüben kannst?
Bestimmt. Also es ist ein bestimmter Vorteil, dass ich jetzt auch für die nächsten Monate mir einfach mal den Druck rausnehme und sage, schauen wir mal, aber es muss gar nichts. Gleichzeitig sehe ich mich jetzt auch nicht mit Ü50 noch Medaillen hinterherjagen. Also das fühlt sich irgendwie nicht so an. Ich sehe mich da jetzt bestimmt noch 10 Jahre, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da in 15, 20 Jahren noch mitmische. Ich glaube, da kommt irgendwas anderes noch in meinem Leben.
Wie kommst du da drauf? Weil wir haben ja auch im deutschen Team mit Isabel Werth jemand, die, sorry Isabel, ein bisschen älter ist und ja auch erfolgreich ist.
Kann ich nicht sagen, ist einfach ein Bauchgefühl. Es hat auch nichts mit Ratio zu tun. Es ist einfach nur Bauchgefühl, dass ich das Gefühl habe, also ich denke jetzt bis Brisbane, schließe nicht aus, dass ich weitermache, aber ich glaube auch, dass dann danach noch ein anderes Kapitel kommt, was mir wichtig ist. Vielleicht geht es in dieses, mehr in das Coaching-Thema, vielleicht geht es auch in was ganz anderes. Meine Kinder brauchen mich ja auch, vielleicht geht es dann mit meiner Tochter weiter. Ich weiß nicht, ob die reiten möchte. Oder mein Sohn hat dann irgendwelche sportlichen Events. Momentan steht er nicht so auf Pferde. Also Pferde findet er gut, aber reiten nicht so. Ich weiß es nicht, es ist ein Bauchgefühl. Aber ich freue mich jetzt erstmal auf hoffentlich noch mindestens 10 Jahre im Spitzensport. Aber was danach kommt, weiß ich nicht und lasse ich auch total offen.
Durch deine Art, durch diese Erfolge bist du natürlich auch Vorbild für viele. Hast du das Gefühl, dass jetzt auch vor allen Dingen natürlich Mädchen, aber sicherlich auch Jungs jetzt Bock haben auf den Dressursport? Dank dir, dank deiner Art.
Die Frage habe ich mir noch nie gestellt, aber ich hoffe es natürlich. Also ich hoffe, dass ich Inspiration sein kann und ich hoffe, dass ich die Menschen, nicht nur die Kinder und Jugendlichen, daran erinnere, warum wir alle diesen Sport machen. Und das ist ja aus der Liebe zu den Tieren. Dass das immer wieder uns bewusst ist, dass diese Liebe und diese Dankbarkeit für das, was wir tun dürfen, im Vordergrund steht. Die Freundschaft und nicht die Erfolge. Also ich mag Erfolge, klar, aber für mich ist es immer viel wichtiger, dass ich mich auf das Wie konzentriere. Wie kann ich diese Erfolge erreichen? Und das kann ein extrem freudvoller, schöner Weg sein. Und darauf sollten wir uns alle konzentrieren und nicht verbissen, irgendwelchen Zielen hinterher zu jagen.
Einen Punkt möchte ich noch ansprechen, der nicht so schön ist. Wir haben vor Olympia die Geschichte gesehen mit deiner Konkurrentin Charlotte Dujardin. Bärendienst für den Reitsport, viele was für Wasser auf den Mühlen, dass es da hinter den Kulissen nicht so läuft. Hattest du mit der mal Kontakt? Irgendwie ist sie verschwunden aus der Öffentlichkeit.
Ich hatte leider nicht persönlichen Kontakt mit ihr. Ich verurteile sie auch nicht als Mensch. Also wir alle, genauso wie Menschen auch mit anderen Menschen oder Tieren schlecht umgehen oder mit Kindern schlecht umgehen. Ich meine, da brauche ich jetzt keine Beispiele nennen. Hat sie da einen riesengroßen Fehler gemacht? Ich würde es nicht auf ihre komplette Persönlichkeit übertragen und ich finde es auch nicht schön. Also klar muss das aufgedeckt werden, aber ich finde es ist wichtig, dass man in dem Moment, wo es passiert, einschreitet und nicht 4 Jahre später dann mit so einem Video um die Ecke kommt. Ich verurteile das Verhalten, klar, aber ich finde es ganz wichtig, dass auch die Medien sich mal darüber im Klaren sind, ich sage jetzt das wirklich so, weil ich so denke, wie unfair das ist, sich auf die einzelnen Themen so zu stürzen und das medial so breit zu treten und aber nicht zeigen, wie es eigentlich läuft. Also unser Sport wird damit, ich sage jetzt zu Unrecht, weil 99% oder 95 oder 98% der Menschen reißen sich ihren Allerwertesten auf, dass sie den Pferden das bestmögliche Leben erschaffen. Und denen geht's wirklich gut, den Pferden, wenn man das jetzt mal runterbricht auf die andere Tierhaltung, die es hier gibt in Deutschland und weltweit, geht's den Pferden richtig, richtig, richtig gut. Und dann wird das aber eben nicht gezeigt, sondern dann wird sich genau auf dieses eine Thema so geschmissen, dass unser Sport einfach in ein insgesamt falsches Licht rückt. Nochmal mit der Betonung, dass das, was da zu sehen war, natürlich nicht zu entschuldigen ist. Aber es ist einfach nicht das, was unser Sport ist und was unseren Sport ausmacht.
Dann gucken wir nach vorne, weil der Name fiel nämlich jetzt auch. Ist wie auf dem Transfermarkt beim Fußball. Ein neues Pferd hast du bei dir im Stall, Kismet, von Charlotte Dujardin. Wie funktioniert so ein Transfer? Also das kennt man so gar nicht. Und wann merkst du, dieses Pferd hat so viel Talent, dass ich eventuell auch irgendwann mit diesem Pferd auch große Erfolge haben werde?
Dieses Pferd ist noch nicht im Grand Prix-Sport gezeigt worden. Die ist noch ein junges Pferd. Aber ich habe sie tatsächlich letztes oder vorletztes Jahr in Aachen in der kleinen Tour gesehen. Und die ist mir sofort aufgefallen. Aber nicht nur mir, sondern sehr vielen Menschen, weil die einfach auch diese ganz besondere Aura hat und eine unheimlich schöne Bewegung. Und wir sind tatsächlich angerufen worden. Von Brad Wilson heißt der. Das ist ein Vermittler, der mit dem Besitzer des Pferdes und dem Züchter Peter in Kontakt war. Und Peter hat sich einfach 2-3 Reiter weltweit vorstellen können, die dieses Pferd reiten sollen, weil es einfach jetzt auch ungewiss ist, ob und wann Charlotte wieder in den Sport zurückkommen darf. Und da haben sie zum Glück mich als erstes angerufen. Und ich habe mich aber tatsächlich nochmal informiert, auch bei Karl Hester, ob das Pferd wirklich unter allen Umständen verkauft wird, weil ich will ja auch das Pferd nicht wegnehmen. Es war mir super wichtig, weil ich habe mich in ihre Lage versetzt und habe mir gedacht, nee, also wenn dann irgendwer dann Geld bietet oder mir meine Pferde unterm Hintern wegnehmen würde, dann will ich nicht diese Person sein. Und der hat mir dann aber gesagt, dass wenn es ich nicht bin, ist es jemand anderer. Also ich soll bitte kommen. Und dann sind wir gekommen und es hat ehrlich gesagt ziemlich gematcht mit Kismet und mir. Und sie ist jetzt seit 3 Tagen bei uns. Und ich bin einfach wahnsinnig dankbar und freue mich jetzt auch, ohne dass ich ehrlich gesagt den Druck verspüre. Ich meine, wenn man jetzt bei den Medien liest, kann man sich ja wieder sehr viel Druck machen. Ich freue mich einfach, dass ich diese Chance habe, mit dem Pferd jetzt zusammenwachsen zu dürfen. Aber auch da habe ich mir für 2025 jetzt keine Ziele gesteckt. Also ich möchte die einfach nur kennenlernen und ihr auch die Zeit geben oder uns die Zeit geben, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Weil ich bestimmt anders kommuniziere als Charlotte, genauso wie ich anders kommuniziere wie andere Reiter. Und da ist es jetzt, glaube ich, ganz cool, dass ich diese Zeit mir auch nehme und auch genieße. Und auch soll Kismet erstmal mir vertrauen. Und es ist spannend.
So im Schnitt, wie viele Jahre Arbeit steckt dahinter, bis man dann ein turnierfähiges Pferd hat?
Ja, je nachdem, wie alt das Pferd ist und wie weit es schon ausgebildet ist. Bei Kismet ist es so, dass sie zwar noch nicht bis Grand Prix ausgebildet ist, aber fast. Also die kann schon sehr viel. Da dauert es vielleicht noch 1-2 Jahre, bis wir im Topsport reiten können. Grundsätzlich, die meisten Pferde reite ich schon seit 5-jährig. Da braucht es dann 5-6 Jahre. Also mindestens. Und früher habe ich die Pferde ab 3-jährig geritten. Dann dauert es 6-8 Jahre. Also das ist schon sehr lang. Und das sind alles Jahre mit großer Hoffnung. Ob es das Pferd dann auch wirklich in Spitzensport schafft, kristallisiert sich meist dann erst nach 5-6 Jahren raus. Das ist schon auch anstrengend in unserem Sport, dass wir das am Anfang gar nicht wissen können, ob sie Lektionen alles so lernt, ob sie die Kraft haben, ob sie gesund bleiben, ob sie dann auch das emotional wollen. Weil auch da ist es wichtig, gell? Also wir suchen natürlich schon diese übereifrigen Pferde, aber mit Couch Potatoes braucht man nicht dann in Versailles vom Schlosspark zum Tanz bitten. Also das ist schon auch, dass die Pferde das wollen müssen. Also die wollen sich ja auch bewegen und dann auch strahlen und das dann auch mental dann so wegstecken, dass sie da eigentlich, also so wie in der Lehre, dann nochmal einen Meter größer werden, wenn sie da reinreiten und sich nicht wegducken, sondern sich zeigen wollen.
Jetzt hast du gerade so gesagt, was da für eine Arbeit hinter steckt mit dem Pferd, aber was mich auch interessiert, du bist ja auch Sportlerin, was musst du eigentlich alles für dich machen? Lass mal das Pferd mal weg, du musst ja auch fit sein, mental, körperlich, wie sieht so dein Fitnessprogramm in so einer Woche aus?
Also wir machen ja Dressurfit, Also wir haben so ein Online-Fitnessprogramm auch zugänglich gemacht, weil wir schon sehr lange, seit über 15 Jahren, mit einem Personal Coach uns fit halten. Und das ist funktionelles Training, also vor allen Dingen Core, Beweglichkeit, ganz viel auch Yoga. Und Ausdauer ist wichtig, aber Ausdauer kriege ich automatisch, ehrlich gesagt, wenn ich 6-7 Pferde am Tag reite. Also da habe ich schon ziemlich viel Ausdauerprogramm. Aber diese Beweglichkeit und diese stabile Mitte ist unheimlich wichtig, um die Bewegungen meiner Pferde auch entsprechend sitzen zu können, ohne sie dabei zu stören. Also, dass ich da wirklich mitgehen kann. Und die Bewegungen sind die letzten Jahre ja einfach noch elastischer und dynamischer geworden. Das heißt, sie werden nicht unbedingt leichter zu sitzen, die tollen Pferde, sondern eher schwerer. Und das erfordert sehr viel körperliche Fitness. Und es wäre gelogen, wenn ich sage, ich mache jeden Tag was zusätzlich. Ich habe Phasen. Vor großen Wettkämpfen bin ich täglich dran. Danach habe ich dann auch mal so ein Fitnessloch, bis mein Körper sich meldet und sagt, hey, schau, dass du wieder was tust, ich spüre. Und da bin ich aber auch ganz, ganz nett zu mir geworden mittlerweile, dass ich diese Phasen der Demotivation auch akzeptieren gelernt habe. Aber ich bin wieder dran, 3 bis 5 Mal die Woche, dass ich zusätzlich meine Übungen mache. Das spüre ich schon einen sehr großen Effekt.
Aber nach so einem Ritt, ob jetzt vor Versailles oder woanders, wenn der Ritt zu Ende ist, bist du auch körperlich erstmal auch, ja, K.O. Bist du matt. Voll. Bist richtig im Eimer sozusagen.
Voll. Also es ist, es sieht so leicht aus, aber die Kunst ist diese 100%ige Körperbeherrschung, weil wir die Hilfen, die wir geben, auf Minimum reduziert haben. Und das ist ja ein bisschen Fluch und Segen, weil man sieht sie dann am Ende gar nicht mehr. Aber wenn ich mich ein bisschen falsch bewege, dann missversteht mich mein Pferd und macht was anderes. Und dann passieren die Fehler. Und das ist nicht möglich, das so mit so leichten Hilfen zu machen, wenn ich nicht meinen Körper zu 100% kontrollieren kann. Und das ist schon körperliche Höchstleistung und mentale Höchstleistung.
Wollte ich gerade sagen, ist ja nicht nur der Körper, sondern auch das Mentale. Das ist verdammt schwierig. Und dann noch so ein Turnier wie Olympia, das ist ja, wie du am Anfang auch gesagt hattest, für dich, für alle enormer Druck.
Voll. Voll. Es ist schon Wahnsinn. Also es ist einfach das Krasseste, was man mental erleben kann, glaube ich. Schlimmer wird's nimmer.
Eine Frage noch, wenn wir bei Olympia sind, und das haben wir nur alle 4 Jahre, konntest du sonst drumherum Olympia ein bisschen genießen? Hast du andere Sportler, Sportlerinnen mal getroffen? Hattest du gar keine Zeit dafür, weil du eben auch noch ein Pferd hast, was man sich kümmern muss? Das machen ja nicht andere, das machst du auch hauptsächlich selber. Natürlich hast du Pfleger und Pflegerin, aber du kannst ja nicht sagen, ich lasse dich mal 3 Tage alleine. Du musst ja diese Ansprache auch immer haben. Warst du gar nicht im Olympischen Dorf und hast dich mit Tennisspielern an den Tisch gesetzt oder mit Basketballern?
Leider nein. Das Olympische Dorf war auch zu weit weg von Versailles. Deswegen hatten wir ein anderes Hotel, wo wir untergebracht waren. Und ich war zum Glück nach der 2. Medaille danach noch im Deutschen Haus, dass ich da wenigstens einmal war. Und da, um da hinzukommen, waren wir noch in 2 Sportstudios und sind durch Paris gefahren. Und da habe ich erst gemerkt, was das für ein abnormales Flair war und dass die ganze Stadt einfach Olympia war. Es war unfassbar. Und wenn die mich gesehen haben, oder dann waren wir kurz am Balkon, Frederik und ich, und haben ein Selfie gemacht und die Leute haben gesehen, dass wir Medaillen hatten. Die haben uns gefeiert. Völlig egal, ob sie wussten, wer wir waren. Einfach nur, dass wir da waren und dass wir Medaillen hatten. Es war wirklich unfassbar. Und im Deutschen Haus habe ich dann einfach mal 2 Stunden durchgetanzt und es war sehr wichtig und hat sehr viel Spaß gemacht, um das einfach
aber
mal.
Ohne der Lehrer, ne? Da warst du alleine.
Ohne der Lehrer. Nee, also das war schön, dass ich da wenigstens dieses Flair einmal wirklich gespürt habe. Also Versailles war unfassbar schön, aber ich war natürlich jeden Tag so viel wie möglich bei der Lehrer und wenn ich nicht bei der Lehrer war, war ich bei meinen Kindern.
Das brauchen wir Olympia in Deutschland? Brauchen wir auch sowas?
Also ich fände es toll. Also
aus Nymphenburg, da kann man es ja auch vielleicht dann machen, das ist auch schön, oder?
Ja, aber ich glaube, da bin ich nicht mehr aktiv dabei, aber ich unterstütze gerne. Das ist noch in weiter Ferne, aber Ich glaube, dass München ein perfekter Austragungsort wäre. Es wäre wirklich toll.
Dann bedanke ich mich mal. Jetzt nach sportlichen Zielen zu fragen, brauche ich nicht, weil ich glaube, ich wünsche dir einfach ein tolles, ausgeglichenes 2025.
Danke.
Man muss es nicht mal festmachen an Medaillen oder an Titeln. Ich glaube, wichtig ist, dass du dich wohlfühlst und was die anderen so erzählen und schreiben, ist wurscht, würde ich mal so sagen.
Ja, ist auch eine wichtige Übung.
Glaube ich auch. Und es geht nicht immer nur um Erfolge. Ich glaube, ich ziehe immer den Hut vor Sportlern und Sportlerinnen. Was ihr leistet, ist überragend und was du leistest. Und nicht nur für dich alleine, weil du ja tatsächlich auch noch ein Lebewesen hast, um das dich auch kümmern musst. Und nicht nur eins, glaube ich. Wie viele Pferde hast du im Moment unter dir?
Ich trainiere 7 Pferde.
Sieben Pferde.
Und auf unserer Anlage sind 50 Pferde. Und die, um die kümmere ich mich zusammen mit meinem Team. Aber es sind auch 25 Leute.
Okay, und du hast nur noch zwei Kinder und das ist auch sehr wichtig. Also
Sehr wichtig.
bleib so, wie du bist, bleib gesund und hat mich sehr gefreut, mit der Königin von Versailles gesprochen zu haben.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.